Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer Bibelstunde am Telefon. Am Anfang kommen immer ein paar technische Hinweise, sozusagen die Abkündigungen. Das ist wichtig für die, die das erste Mal dabei sind, aber auch für alle anderen. Das Thema unserer Bibelstunden ist seit einiger Zeit und jetzt auch noch für etliche Wochen der Galaterbrief, ein ganz wichtiger Teil des Neuen Testamentes, der von der Bedeutung des Evangeliums als den Weg der Rettung Zeugnis gibt. Es ist sinnvoll, bei der Bibelstunde eine Bibel dabei zu haben. Ich lese am Anfang meistens den Text nach einer etwas unserer Sprache angebrachteren Form vor. Und danach, wenn wir den Text betrachten, gehen wir anhand der Lutherbibel weiter. Wir haben die Möglichkeit, auch gemeinsam zu singen. Und das wollen wir auch tun, besonders deshalb, weil in vielen Gemeinden immer noch das Singen durch die staatlichen Eingriffe verboten ist. Es wäre gut, wenn auch ihr zu Hause mitsingt. Wir nutzen dazu das Gemeinschaftsliederbuch, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen üblich ist, und den geistlichen Liederschatz, das Liederbuch, das in den Brüdergemeinden üblich ist. Ich sage jeweils die Nummern an. Die Bibelstunde ist das Gleiche, also vom Text und vom Thema her, wie es in meiner Gemeinde, der Evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim, mittwochs um 19 Uhr durchgeführt wird. Dort kommen wir zusammen und halten eine normale Bibelstunde, nicht aufgesprochen, wie jetzt auf Telefon, was aus technischen Gründen nicht anders geht, sondern vor Ort. Und können auch äußerlich Gemeinschaft haben. Wenn es jemand einmal einrichten kann, ist er bei uns immer herzlich willkommen. Mittwochs 19 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Gemeinschaft in der Sandgasse 31 in Meckenheim in der Pfalz. Nun wollen wir unsere Bibelstunde gemeinsam beginnen im Namen unseres wunderbaren dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Anfang singen wir ein sehr bekanntes Glaubenslied, was etwas über die Gemeinschaft derer, die gläubig sind, aussagt. Es ist das Lied Herz und Herz vereint zusammen. Wir finden es im geistlichen Liederschatz, an der Nummer 497, dort singen wir die ersten zwei und die vierte Strophe, und im Gemeinschaftsliederbuch die ersten zwei und die siebente Strophe. Das ist eine wunderbare Zusage, die uns hier dieses Wort gibt. Und wir, ja, dieses, entschuldigt bitte, die uns dieses Lied gibt. Wenn die Kinder Gottes in einer Gesinnung zusammenstehen, dann ist das für jeden Einzelnen eine besondere Gnade und eine Ehrung, die wir unserem Gott und Herrn weitergeben. Lasst uns mit unserem himmlischen Vater sprechen. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass wir jetzt wieder um dein Wort zusammenkommen können. Du hast uns deine ganze große Liebe zugesagt, indem du uns deinen Sohn geschenkt hast. Dein Sohn ist der Beweis deiner göttlichen Liebe zu uns. Hab Dank dafür. Aber hab auch Dank dafür, dass du uns in der Heiligen Schrift erklärt hast, woran wir deine Liebe erkennen und wie es in unserem geistlichen Leben weitergehen kann. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du jeden von uns stärkst. Du kennst uns, du kennst unsere, ja, innere Gesinnung. Du weißt, wer schon fest im Glauben steht. Bitte hilf denen, dass sie auch in dieser Zeit im Glauben noch wachsen können. Und du siehst, wer noch nicht ganz bei dir ist, wer noch im Suchen ist. Hab Dank, dass du auch diese Menschen ansprechen und helfen willst und kannst. Siehst auch, ob jemand sehr niedergeschlagen ist, äußerlich ganz und gar am Ende. Dein Wort, Herr, ist Brot und ist Quelle und alles das, was wir brauchen, um innerlich nicht zugrunde gehen zu müssen. Du bist bei uns und du redest und du willst uns segnen. Amen. Wir wollen jetzt ein zweites Lied singen, das Lied an der Nummer 289. Sowohl im Gemeinschaftsliederbuch 289 wie auch im geistlichen Liederschatz. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Wir singen die ersten 4 Verse. Ja, welch wunderbarer Hinweis auf das Erlösungswerk, das durch unseren Herrn Jesus uns geschenkt ist. Wir wollen jetzt auf den Text hören, um den es bei unserer heutigen Bibelstunde geht. Ich lese ihn wieder aus der neuen Genfer Übersetzung. Das mache ich auch für die, die sich nicht so leicht in die alte Luthersprache rein denken können. Aber auch denen würde ich empfehlen, wenn sie selbst Bibel lesen, doch immer wieder einmal die Lutherbibel zur Hand zu nehmen. Nicht nur, weil es die bekannteste Bibel ist, sondern es ist eine Bibel, die in ganz großer Weise Segen für unser Volk gegeben hat und in deren Sprache man sich auch problemlos einlesen kann und sie dann auch verstehen wird. Nun heute Galater Kapitel 2 von Vers 11 an. Paulus schreibt dort: Doch als Petrus dann nach Antiochien kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielt sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich im Gegensatz aller zu Petrus, in Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um denn jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Liebe Geschwister, es war immer die Versuchung, die uns im Galaterbrief vor Augen gestellt wird. Dass Menschen dachten, durch das Halten der Gebote, durch regelmäßiges Beten, durch ihre Frömmigkeit vor Gott gerecht zu werden. Aber das Evangelium sagt uns etwas ganz anderes. Das Evangelium macht uns klar, wir sind alle Sünder. Die Juden waren immer wieder in der Überzeugung, letztlich sind sie doch gerecht, weil sie die Gebote kennen und versuchen, die Gebote zu erfüllen. Die Heiden im Gegensatz, die kennen die Gebote nicht und sie leben so, wie es ihnen gerade so gefällt. Und diese Ungerechtigkeit, die so in den Menschen steckt, die macht ihn zum Sünder. Dem Apostel Paulus, der ein strenger Jude gewesen ist, wurde aber klar, dass auch er ein Sünder ist. Einmal schreibt er in einem seiner Briefe: Das Gute, was ich tun möchte, das kann ich nicht tun, aber das Böse, was ich eigentlich hasse, das tue ich immer wieder. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Aber dann hat Gott ihm das klar gemacht: Es gibt eine Erlösung vom Leibe dieses Todes. Die Erlösung ist durch Jesus geschehen. Die Übertretung deiner Gebote, die muss bestraft werden. Das ist einfach so. Auf Gesetzesübertretung steht Strafe. Aber du brauchst nicht mehr die Strafe zu tragen. Jesus hat einst den Himmel verlassen, ist Mensch geworden und hat die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen. Wer jetzt an ihn glaubt, auf den hängt nicht mehr die Sünde, denn Jesus hat sich die Sünde selbst angehängt. Und wir sind gerecht, also ohne Sünde, aber nicht, weil wir so gut waren, sondern weil sie Jesus uns abgenommen hat. Ich gebrauche gerne ein bestimmtes Beispiel. Wenn du einen schmutzigen oder zerschlissenen Mantel hättest, dann wäre so ungefähr deine menschliche Gerechtigkeit. Schmutzig, zerschlissen, man kann nichts damit anfangen. Aber dann kam Jesus. Jesus sah dich in diesem Elend. Und er sagt: Ich nehme dir diesen Mantel ab. Und da hättest du sagen können: Ja, was habe ich denn da noch anzuziehen? Jesus sagt: Ich habe eine gute Kleidung für dich. Ein weißes Kleid der Gerechtigkeit. Ein Symbol dafür, für ein sündloses Leben. Das ziehst du jetzt an. Dann bist du gerecht. Ich aber, ich lege mir das schmutzige Kleid von dir auf und werde die Strafe auf mich nehmen, die man tragen muss für solche Sünde. Wisst ihr, das ist das Evangelium. Jesus tauscht, er nimmt unsere Sünde auf sich und gibt uns seine Gerechtigkeit. Wenn jetzt aber jemand meint, durch das Halten von Gesetzen, von Ordnungen, von bestimmten Gebeten und Ähnlichen, dann könnte er sich auch qualifizieren für den Himmel, dann ist er absolut auf einem Holzweg. Ist ein Holzweg. Das ist so ein Bild. Ein Holzweg ist ein Weg, der in den Wald führt, aber er führt nicht durch den Wald, sondern er führt nur bis zu der Stelle, wo gerade Holz geschlagen wird. So eine Art Einbahnstraße. So ist ein Weg, den wir Menschen uns konstruieren, um ans Ziel zu kommen. Deswegen kämpft der Apostel Paulus so stark gegen die Christen damals in Galatien wieder unter das Gesetz zwingen wollten. In der letzten Bibelstunde hörten wir davon, dass Paulus, Barnabas und Titus gemeinsam nach Jerusalem gezogen sind, um mit den anderen Aposteln über dieses Evangelium zu sprechen. Und sie waren alle der Überzeugung, das ist das richtige Evangelium. Den Heiden, die von Geburt an die Gebote nicht kannten, denen legen wir die biblischen Gesetze nicht auf. Wenn sie Jesus annehmen, dann werden sie ein geistliches Leben führen. Dann brauchen sie nur noch, damit es äußerlich keine Probleme gibt, so gewisse Grundlagen halten, die aber nichts mit dem Heil zu tun haben, sondern alles mit Brüderlichkeit den anderen gegenüber. Es geht im Galaterbrief um die Frage: Wie werde ich gerecht vor Gott? Und dann hatten sich Menschen eingeschlichen, die sagten: Ja, wenn du die Gebote hältst. Und dann waren damit nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern über 600 Gebote und Verbote, die für die Juden verbindlich waren. Vor allen Dingen die Beschneidung. Als der Apostel Paulus mitkriegte, dass diese Irrlehre sich einnistete, ist er scharf dagegen vorgegangen. Und nun schildert der Apostel Paulus in unserem heutigen Abschnitt eine Begebenheit, die deutlich macht, wie schwer dieser Kampf und dieser Weg auch oftmals ist. Er berichtet von einer Begebenheit mit Petrus. Vers 11 bis 13 lese ich nach der Luther-Übersetzung. Da aber Petrus gen Antiochien kam, widerstand ich ihm unter Augen, denn es war Klage über ihn gekommen. Denn zuvor, ehe etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, da sie aber kamen, entzog er sich und sonderte sich ab. Darum, dass er die aus den Juden fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, also dass auch Barnabas verführt war, mit ihnen zu heucheln. Was hat sich da ereignet gehabt? In Jerusalem hatte man beschlossen, dass den Heiden kein Gesetz aufgelegt wurde. Und Petrus war es besonders, dem das klar war. Gott hatte ihm ja eine Vision gezeigt. Da kam eine Decke vom Himmel mit allerlei unreinen Tieren. Ihm wurde gesagt, schlachte. Und er sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Ich kann das nicht schlachten. Und dann wurde ihm gesagt, was Gott gereinigt hat, das kannst du nicht schmutzig machen. Und dann wies Gott ihm zu dem ersten sehr bekannten Römer, der Jesus als seinen Herrn annahm, nämlich zu Cornelius. Das hatte Petrus tief geprägt. Petrus wusste, durch das Halten der Gesetze komme ich Gott nicht näher. Und wenn ich mit Heidenchristen zu tun habe, dann kann ich auch aus brüderlicher Liebe mit ihm bei ihnen bei den Essen Gemeinschaft haben. Und wenn sie etwas essen, was uns Juden so eigentlich bei uns nicht üblich war, dann darf ich das auch mitessen. Essen, das ist so ein Zeichen enger Gemeinschaft. Und so berichtet Paulus, was war los? Eines Tages kam Petrus nach Antiochien, in eine Gemeinde, wo vor allen Dingen Heidenchristen zusammen waren. Dort in Antiochien hat er dann die Heidenchristen kennengelernt, etliche Heidenchristen, die durch Paulus zum Glauben kamen, und hat sich ungeheuer gefreut, dass auch solche Leute gläubig werden können. Und das Zeichen der Verbindung zu ihnen war dann, dass man gemeinsam essen konnte. Wieso hatte Petrus diese Freiheit? Petrus wusste, genau wie es Paulus wusste, dass es nicht ein besonders heiliges Volk gibt, welches besonders heilige Speisen isst und besonders heilige Handlungen macht und dadurch zu Gott kommt. Nein, er wusste, es gibt Juden und Heiden, aber durch Jesus sind beide bei Gott angenommen. Die, die vom Kind auf die Gebote kannten und versuchten, sie auszuhalten, wie auch Petrus, und die anderen, die von den Geboten noch nie was gehört haben. Paulus hat es mal so aufgeschrieben, die Wand, die Grenze, die zwischen den Heiden, die ohne Gott lebten, war, und den Juden, die sich immer für Gott interessiert haben, ist jetzt weg. Im Epheserbrief beschreibt es Paulus einmal so. Denn er ist unser Friede, Jesus, der aus beiden, Juden und Heiden, eins gemacht und zerbrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft aufgehoben hat. Jesus hat eine Gemeinschaft geschaffen von Glaubenden aus Juden und Heiden. Das muss den Heidenchristen wohlgetan haben, als Petrus in ihrer Mitte war und ihnen so nahe kommt, dass er sogar mit ihnen ist. Und ihm tat's wohl, dass er sehen konnte, andere sind auch auf dem Weg. Und es ging eine ganze Zeit gut, bis bestimmte Leute aus Jerusalem kamen. Sie beriefen sich auf Jakobus aber das war sicherlich falsch. Als sie kamen, als diese Leute, die sie auf Jakobus beriefen, kamen, wurde es Paulus mulmig. Wieso? Er wusste, diese Gruppe, die sich immer wieder auf Jakobus beruft, hält ganz streng am Gesetz. Und wenn die jetzt sehen, dass ich mit Heiden esse, dann sind sie wahrscheinlich der Meinung, ich stehe gar nicht mehr so richtig im Glauben. Und dann muss ich damit rechnen, dass ich verleumdet werde. Und dann mache ich mir meinen Dienst unnötig schwer. Wisst ihr, es ist etwas Schlimmes, was solche Menschen reinbringen können. Paulus sagt, ich habe sowas eben erlebt. Bei euch kommt es gerade erst auf, dass sie sagen, man muss die Beschneidung halten. Aber sogar ein so treuer Mann wie Petrus ist vor solchen Irrlehrern mehr oder weniger mal auf die Knie gegangen. Und dann hat er sich zurückgezogen von den Heidenchristen, hat nicht mehr mit ihnen gegessen. Wie muss das den Heidenchristen wehgetan haben? Jemand, der uns schon so nahe war, da kommen einige, die mögen uns nicht, und dann zieht er sich von uns zurück. Ich hatte vor einigen Jahren einmal ein Erlebnis. Der Arzt, der unser Hausarzt in Bad Bergzabern war, war in einem Konzert, an einem Karfreitag, in einem christlichen Konzert. Und ich traf ihn dort vor der Kirchentür. Er freute sich, mich wiederzusehen und fragte mich, wie mein jetziger Dienst so ist. Und ich sagte ihm, ja, ich bin ja jetzt in Neustadt, ist also schon ein paar Jahre her, ich bin ja jetzt in Neustadt und gleichzeitig hat sich mein Dienst aber auch stark unter neu gegründete Gemeinden von Russlanddeutschen mitentwickelt. Und ich sagte, ich hatte sogar das Vorrecht, einmal in die Ukraine zu fahren und auch nach Russland, um dort Gottes Wort weiterzugeben. Und dann sagte mir der Arzt, oh, ich kenne auch Russlanddeutsche. Meine Auszubildende, und sie ist eine Russlanddeutsche. Aber sie ist ein furchtbar arrogantes und hochmütiges Mädchen. Ich sagte, wieso? Und dann sagte, als sie sich um die Stelle bewarb, kam sie zu mir. Sie macht einen guten Eindruck und ich habe es ihr zugesagt. Und ich sagte, ich würde aber gerne mal ihre Eltern kennenlernen. Und dann sagte sie, ja, ja, die werden mal kommen. Es begann das Ausbildungsverhältnis. Er fragte sie wieder nach ihren Eltern und sagte, ach, das klappt nicht so, sie können jetzt nicht kommen. 3-4 Mal. Und er sagte, da habe ich es aufgegeben. Ich wusste nicht, warum die Eltern nicht kommen, vielleicht haben sie kein Interesse. Und an einem Sonntagnachmittag gehe ich durch die Stadt und da sehe ich meine Auszubildende mit ihren Eltern. Es waren sehr, sehr einfache Menschen aus Russland. Frau mit Kopftuch, mit langem, dunklem Kleid. Der Mann mit einer Mütze, wie sie bei uns so nicht üblich ist. Und mit einmal wurde mir alles klar. Das Mädchen schämte sich für die äußere Erscheinung seiner Eltern. Und er sagte, seitdem habe ich für dieses Mädchen nur noch eine sehr korrekte Behandlung. Aber ich habe den Eindruck, sie hat einen bösen Kern. Jemand, der sich seiner Eltern schämt, verletzt sie doch ungeheuer. Wisst ihr, Petrus hat das auch gemacht. Er hat sich aber nicht seiner Eltern geschämt, sondern er hat sich seinen Brüdern aus den Heiden geschämt. Das hat denen wehgetan und das hat unseren Herrn natürlich auch wehgetan. Und nun sagt uns das Gotteswort noch mehr. Nachdem diese Leute, die sich immer wieder auf Jakobus beriefen, der wahrscheinlich mit dieser Intrige gar nichts zu tun hatten, nun so Aufsehen erregten, hat auch Barnabas, ein eigentlich sehr treuer Mann, der selbst Missionar unter den Heiden war, sich von den Heidenchristen abgesondert und nicht mehr Tischgemeinschaft mit ihnen gehalten. Und es waren in der Gemeinde sehr viele frühere Juden, die Jesus angenommen haben. Auch sie sonderten sich ab. Sie hatten alle Angst vor diesen so radikalen Judenchristen, die meinten, man darf mit Heidenchristen keine Gemeinschaft haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist oft so, wenn eine gewisse Mehrheit sich einer Ansicht anschließt, dann möchte man mit der Mehrheit gehen. Das fällt einem leichter. Aber als Christ sollte ich nicht nach der Mehrheit von Menschen fragen, auch nicht nach der Mehrheit von irgendwelchen hochmütigen Christen oder Irrlehrern, sondern ich sollte nach Gottes Wort fragen. Manchmal denke ich an ein Jugendlied, was ich schon vor Jahren einmal gehört habe. Da hieß es, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. So müssen wir es halten. Petrus hätte sich hier zusammennehmen müssen und gegen den Strom schwimmen müssen. Der Herr hätte ihm doch zur Seite gestanden. Nun, wir sehen in diesem Wort ein zweites. Lasst mich einmal die Verse von 14 bis 16 nach der Luther-Übersetzung lesen. Aber da ich sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen öffentlich. So du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du denn die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Jesum Christum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Jesum und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Was schildert da Paulus? Wie ich mitkriegte, was da los ist, da habe ich mitten in der Gemeinde, vielleicht am Anfang des Gottesdienstes oder in einer Gemeindeversammlung, Paulus öffentlich zur Rede gestellt. Petrus öffentlich zur Rede gestellt. Dieses war eine Auseinandersetzung vor den Augen der anderen. Mancher sagt sich, darf man denn als Christ sich in solch eine Auseinandersetzung einlassen? Petrus hatte einen sehr guten Ruf. Er galt so als der Hauptapostel in Jerusalem. Und dann wendet sich Paulus gegen ihn. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Heiliger. Das heißt, deine Sünde ist abgewaschen. Und wenn du ein anderes Kind Gottes triffst, dann ist auch der ein Heiliger. Ihr seid beides Kinder Gottes. Und wenn jetzt einer von euch beiden, du oder der andere, etwas falsch macht, dann könnte diese Persönlichkeit, du oder der andere, ja, durch diese Schuld, die du auf dich lädst, geistlich krank werden. Und dann ist es eine Frage der Barmherzigkeit, dass du ihn auf seine Sünde aufmerksam machst. Und dieses Problem dort in Antiochien, wo Petrus so geheuchelt hat, das war öffentlich gewesen. Und Paulus war klar, wenn öffentlich so geheuchelt wird, wenn Menschen öffentlich zu Leuten zweiter Klasse gestempelt werden, dann muss man dem auch öffentlich widersprechen. Und deswegen hat Paulus, wie er es hier sagt, dem Petrus ins Angesicht widerstanden. Vielleicht nur einen Nebengedanken hier rein. In der katholischen Kirche schätzt man Petrus ja sehr. Und man ist auch der Überzeugung, dass der Papst in Rom der Nachfolger des Petrus ist. Und man sagt gar, dass der Papst in Rom dadurch ein Stellvertreter Jesu Christi wäre, der, wenn er im Amt redet, fehlerlos, sündlos spricht. Welch ein Unsinn ist das? Wie kann ein Mensch, der Papst in Rom ist, in bestimmten Situationen irrtumslos reden? Er ist doch nur ein Mensch und er ist doch nur ein Sünder. Ich gehe davon aus, dass es unter den Päpsten sicherlich auch echt gläubige Leute gab. Die werden einmal selig werden. Aber auch nur aus Gnade, wie du und ich. Der Papst ist nicht mehr wie jemand anderes. Und der Pastor in der Kirche, er ist nicht mehr als jedes Gemeindeglied. Und der Bruder, der in deiner Gemeinde spricht, ob jetzt ein hauptamtlicher Prediger oder ob ein Laienprediger, er ist nicht mehr wie die anderen. Jesus, da hat es einmal gesagt, einer ist euer Meister. Ihr aber seid untereinander alles nur Brüder. Und solche Brüder können Fehler machen. Petrus hat einen solchen Fehler begangen. Nun musste ihm Paulus die Konsequenzen aufzeigen, die dieses falsche Handeln mit sich bringt. Es zerreißt die Gemeinde. Aber es geht noch viel weiter. Paulus sagt dem Petrus, du hast doch gelebt wie ein Heide. Was meinte er damit? Du bist von Geburt auf ein Jude und hast immer die jüdischen Gebote gehalten. Dann ist dir als Christ klar geworden, dass durch diese Gebote halten keiner an den Himmel kommt. Auch gut. Und dann hast du die Freiheit gehabt in Antiochien mit Heiden, die von den Juden als Sünder durch ihre Lebensweise angesehen waren. Da hast du mit ihnen gemeinsam gegessen. Und jetzt kommen da so ein paar wichtigtuerische, pharisäische Christen und du gehst vor denen in die Knie und du stehst nicht mehr zum Evangelium. Was ist das falsch? Du verletzt die Brüder, die Heiden waren und nun zu Jesus gehören. Und du tust das Evangelium einschränken. Das Evangelium, das dich selig macht, das durch das dir alles vergeben ist, was falsch ist, das machst du klein, indem du sagst, das Evangelium genügt nicht, man muss auch noch bestimmte Gesetze halten. Paulus wollte im Galaterbrief dem Petrus nicht kleinreden, aber er wollte den Galatern, die in der großen Gefahr standen, sich vom Evangelium zu trennen, weil auch unter ihnen solche Irrlehrer aufgetaucht sind. Er wollte diesen Galatern deutlich machen, geht nicht diesen gefährlichen Weg. Es ist wie wenn man das Evangelium halbiert. Das Evangelium ist wie die Brücke über den Abgrund der Sünde, die Brücke hin zu Gott. Auf dieser Brücke kannst du stehen, auf dieser Brücke kannst du gehen. Wenn du aber die Hälfte absägst, dann kommst du nie drüber. Es gibt in Frankreich eine solche Brücke. Da waren zwei Regionalfürsten, die immer miteinander Kriege hatten. Und dann wurde durch eine Art Schiedskommission, der König war auch dabei, festgelegt, die beiden sollen über den Grenzfluss zwischen ihren Gebieten eine Brücke bauen. Und als Zeichen, dass es keinen Streit jetzt mehr geben soll. Der eine fing sofort an zu bauen, der andere auch, aber hörte ganz schnell wieder auf. Wenn man heute dorthin kommt als Tourist, besichtigt man, ist wohl in Avignon, meistens diese halbe Brücke. Eine halbe Brücke, über die noch nie jemand gehen konnte. So ist es, wenn du meinst, Evangelium, ja, aber dazu muss noch das Halten bestimmter Gesetze kommen. Des Sabbats, der jüdischen Feiertage, oder bestimmte Kleidung oder auch das Zurückhalten von bestimmten Speisen, nur noch reine Speisen essen und so weiter. Du zerbrichst damit ein Stück das Evangelium. Und jetzt sagt der Petrus, du, der du ein Jude warst von Geburt auf, du wusstest das ja alles und du hattest die Freiheit, mit den Heiden zusammen zu essen. Und was machst du jetzt? Du legst den Heiden auf, sie müssen jetzt Juden werden. Was ist das für eine Heuchelei? Das Wort Heuchelei, das tut sehr weh. Es ist der Sauerteig, wie es Jesus immer sagt, der Sauerteig der Pharisäer. Und die Gemeinde Gottes, die Christen, sind auch in der Gefahr, dass dieser Sauerteig bei ihnen Schaden macht. Wie sieht das bei dir aus? Ist in deinem Leben der Sauerteig der Pharisäer die Heuchelei, dass du Menschen etwas vorspielst? Dass du ihn vorspielst, du wärst schon so gut im Glauben, dass die Sünde dir nichts mehr anhaben kann? Oder diese Heuchelei, dass du sagst, du hast noch viel mehr erkannt, als die anderen kennen? Sei vorsichtig, der Herr hat alles für dich bezahlt, aber wenn du etwas selbst dazu tun willst, da ist das wie wenn du das Essen verdünnst. Manche wissen ja, dass ich in der DDR politisch in Haft war. Ich war dann eine Zeit lang in der Küche als Koch. Ich hatte ja als Junge Bäcker gelernt und dann kam ich dann in die Küche dort als Koch. Es war ein großes Gefängnis und jedem Gefangenen stand ein Liter Eintopf mittags zu. Und mit einmal kommt die Nachricht, da sind 100 Zugänge, also 100 neue Gefangene reingekommen. Und das Essen hätte nicht gereicht. Daraufhin sagte der Wachtmeister zu uns, gebt in den großen Kessel, in dem das Essen ist, noch 100 Liter Wasser dazu und ein bisschen Salz, dann wird das alles gestreckt und dann hat jeder auch etwas. Ja, so ging es dazu. Wenn ihr permanent das Essen streckt, dann werdet ihr merken, dass euch etwas fehlt. Wenn einer etwas dazu tut, dann kann das nur weniger sein als das Evangelium. Und dann wird euch etwas fehlen. Petrus geht in unserem Wort jetzt wirklich auf alle Konsequenzen ein. Auf alle Konsequenzen, die dieser Weg hat. Das Gesetz hatte die Strafe des Todes und der Verdammnis über die Menschen ausgesprochen. Denn jeder, wer das Gesetz nicht hält, muss sterben. Nun, das heißt, auch wir hätten sterben müssen. Damit ist aber nicht gemeint, der Tod, der irgendwann eintritt, wenn unsere Lebenskraft zu Ende geht. Nein, der ewige Tod. Aber für diesen ewigen Tod ist Jesus gekommen. Und er hat ihn auf sich genommen. Und Petrus zeigt dir, wenn du gläubig bist, dann ist dein altes Wesen, dein alter Mensch, mit Jesus am Kreuz gestorben. Vom Vers 17 bis 21 wird das noch ein Stückel herausgehoben. Sollten wir aber, die da suchen, durch Christus gerecht zu werden, auch selbst als Sünder erfunden werden, so wäre Christus ja ein Sündendiener. Das sei fern. Wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe, wieder baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Paulus sagt, wenn du zum Heil gekommen bist, so wie Petrus, und jetzt den Schritt wieder zurückgehst in das Gesetz, dann machst du dich wieder zum Sünder, der verurteilt werden muss für seine Sünde. Was heißt das konkret? Das heißt, wenn du die Gnade, durch die du gesegnet geworden bist, nicht als einziges akzeptierst, dann gehst du zurück unter das Gesetz. Und obwohl die Juden meinten, sie wären keine Sünder, so waren sie ja doch Sünder, sagt der Apostel Paulus. Und wenn du wieder unter dem Gesetz stehst, wirst du durch das Gesetz verurteilt. Wenn du dem Weg des Gesetzes nicht gehst, sondern dem Weg mit Jesus, da hat Jesus deine Strafe auf sich genommen. Und er hat das Urteil des Gesetzes auf sich genommen. Er ist dann für dich gestorben. Paulus erklärt hier etwas, was nicht so einfach zu verstehen ist. Im Römerbrief Kapitel 6 erwähnt er es auch. Wer das Gesetz aufgegeben hat und zu Jesus gekommen ist, der hat aufgehört zu denken, dass er sich irgendwie selbst erlösen kann. Und er ist dadurch mit dem Erlöser Jesus eins geworden. Und jetzt kommt etwas, das ist geistlich zu verstehen, nicht menschlich. Als Jesus am Kreuz starb, starb er dort mit unseren Sünden. Aber unser alter Mensch, der starb auch dort mit am Kreuz. Und weil Jesus auferstanden ist, können auch wir leben. Und zwar ein Leben in Christus führen. Christus ist mein Leben jetzt. Das sagt Paulus. Vers 20, ich lebe, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich versuche es nochmal einfacher zu erklären. Wenn du zu Jesus gekommen bist, aufhörst dich durch eigene Leistung selig machen zu wollen, dann gehörst du zu ihm. Dann nimmt Jesus dir deine Sünden ab. Er hat sie auf sich genommen und ist das Opferlamm am Kreuz geworden. Du bist aber jetzt mit ihm verbunden. Und wo er am Kreuz stirbt, da stirbst du geistlich auch mit ihm. Nun ist Jesus aber auferstanden und er lebt. Und du kannst jetzt auch mit Christus leben. Dein alter Mensch ist im Tod, ist mit Jesus ans Kreuz gekommen. Mir ist das mal in einem Beispiel klar geworden. Einer der großen alten Väter des Glaubens in Deutschland, Er hatte viel gespendet, geopfert für die Sache des Evangeliums, Graf Pückler. Er hat Geld gespendet, er hat seine Zeit eingesetzt für Gott. Ungeheuer viel. Aber er war, wie es früher so üblich war, bis ins hohe Alter in all seinen Ämtern geblieben. Und so war er auch Präsident der Studentenmission damals, so um 1900. Schon 70 Jahre war er alt. Und einige der jungen Studenten dachten, oh, wir brauchten doch mal eine modernere Veränderung unserer Arbeit. Und da war ein großes Studententreffen, wo auch Graf Pückler wieder vorne saß als Präsident der Studentenmission. Und dann trat ein junger Bruder auf, von Rotkirch hieß der, und spricht dort öffentlich über all das, wo er der Meinung ist, dass Graf Pückler falsch macht, weil er zu alt ist. Alles war still. Nach ihm sollte Graf Pückler sprechen. Er ging ans Pult, schwieg erst und dann sagte, ich habe das ja nicht gewusst, dass ich vielleicht der Arbeit nicht mehr so gewachsen bin. Aber ich bitte euch, dass ich euch doch weiter mit meinem Geld unterstützen kann. Es waren alle sehr beschämt, ging wirklich beschämt nach Hause. Es vergehen Jahre. Vielleicht etwa 8 Jahre später trifft Graf Pückler, der nun natürlich noch älter war, diesen jungen Mann, der jetzt auch in großer Verantwortung im Reich Gottes stand. Und dann sagt dieser damals jüngere Mann von Rotkirch, Bruder Pückler, wie hast du denn das über dich gebracht, so demütig aufzutreten? Und dann sagte er, als du da vorne standest und mich so niedergemacht hast, da ging mir alles durch den Kopf, was ich für die Sache Jesu geopfert habe. Und ich wollte das sagen und ich wollte dich beschämen und alle anderen. Und mit einmal sah ich in meinem Geist unseren Herrn Jesus am Kreuz. Und mir wurde klar, mein altes egoistisches Wesen, das hat doch mit am Kreuz gehangen. Und dann habe ich zu ihm in einem Stoßseufzergebet gesagt, Herr Jesus, halt die Nägel fest. Die Nägel, die mein altes Ich festhalten. Liebe Geschwister, so ist das Leben eines, der im Glauben steht. Für seine Schuld hat Jesus bezahlt. Er braucht nicht mehr nacharbeiten durch Halten von Gesetzen. Aber aus Liebe zu Jesus wird er das tun, von dem er den Eindruck hat, dass gut für Jesus ist. Denn Jesus lebt in ihm und er lebt mit Jesus. Natürlich hat er noch sein Fleisch an sich und es gibt auch noch fehlerhafte Dinge an ihm. Aber er kann eins wissen, ich lebe in einem neuen Leben. Ich habe Jesus. Jesus ist am Kreuz nicht nur für meine Sünde gestorben, sondern er hat auch mein altes Wesen mit in den Tod genommen. Ich bin jetzt nicht mehr Adams Kind, ich bin jetzt Gottes Kind. Er hat mich erlöst von der Knechtschaft der Sünde. Der Gläubige hört nicht auf, ein Mensch zu bleiben. Und da gibt es auch noch Dinge in uns, die nicht so richtig sind. Aber er klammert sich an Jesus fest. Und er wird es dann erleben, dass er Sieg über die Sünde hat. Wenn wir sagen, wir wollen, brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten, dann sagen wir damit nicht, wir dürfen jetzt freiweg sündigen, sondern wir sagen damit, wir leben in Christus und wir möchten nicht mehr sündigen. Wir möchten alles aus Liebe für Jesus tun. Ich möchte dich fragen, worauf beruht dein Glaubensleben? Beruht es auf deinen Leistungen, auf dem Bibellesen, auf deiner Bibelkenntnis, auf dem Singen oder Beten? Oder beruht es auf Jesu und seiner Tat? Paulus musste Petrus öffentlich widersprechen, weil Petrus in der Gefahr war, mit dieser Heuchelei Gläubige zu demütigen und ein schlechtes Beispiel zu geben. Sowas ist manchmal nötig. Petrus ist wieder zurechtgekommen. Gott hat den Petrus benutzen können bis zum Ende seines Lebens. Und wenn auch dir was Falsches mal unterläuft, wenn du einmal Jesus aus dem Auge verlierst, Dann kannst du wieder zu ihm kommen. Und er macht dir wieder klar, ich bin für alles gestorben, auch für das, worunter du heute leidest. Ich wünsche dir immer wieder, dich fest an Jesus zu halten. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wenn wir sehen, dass die Apostel damals schon mit solchen Problemen zu tun hatten. Sie hatten mit äußeren Problemen zu tun, mit Irrlehrern, die eingedrungen sind. Hab Dank, dass du Paulus den Mut gegeben hast und den Durchblick, die Irrlehre zu erkennen und ihr zu widerstehen. Und sie hatten es mit menschlicher Schwäche zu tun, gerade auch bei Petrus. Herr, wie schlimm ist das, wenn man Menschen durch seinen Hochmut wehtut. Und ich muss es auch von mir sagen und sicherlich viele an den Telefon auch. Ich habe andere verletzt durch meinen menschlichen Hochmut. Aber es soll nicht so bleiben. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns dann hilfst, durchaus ein Stück anders zu werden. Hab Dank, dass du mit uns gehst. Du weißt, ob vielleicht der eine oder andere von uns selbst schon solche Demütigungen hat erleben müssen durch andere. Hab Dank, dass du auch solche Wunden heilen kannst. Und es ist jetzt noch so viel zu sagen. Bei vielen ist bestimmt das Herz jetzt voll. Die Probleme des Alltags, Gesundheitsprobleme, Familienprobleme, alles möchten wir dir sagen. Aber wir haben hier die Möglichkeit jetzt nicht so. Wir möchten alles mit hineinlegen in das Gebet, das du deinen Jüngern einmal gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Ich lade euch dann wieder recht herzlich ein, nächste Woche Donnerstag, ab Donnerstag, wieder zur Bibelstunde am Telefon. Wenn es jemand einrichten kann, auch mal in Meckenheim. Sonntags 10.30 Uhr wird auch jeweils unser Gottesdienst live übertragen. Man kann ihn aber auch später noch auffordern. Und es hat mancher schon einen großen Segen durch diesen Gottesdienst gehabt. Vor allen Dingen möchte ich euch aber Mut machen, wenn ihr in anderen Gemeinden seid, euch dort jetzt wie regelmäßig dazu zu halten. Mag sein, dass dieses Coronavirus irgendwo noch schwirrt, aber wir sind doch in der Hand unseres Gottes. Und die Gemeinschaft mit den anderen, die ist doch so wertvoll. Ich wünsche euch gesegnete Tage. Amen.